Uns den Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 15. Lukas 12, ab Vers 15. Ich lese nach der Menge-Übersetzung. Dann fuhr er fort, also der Herr Jesus: Seht euch vor und hütet euch vor aller Habsucht. Denn wenn jemand auch Überfluss hat, so ist das Leben für ihn doch durch all sein Besitztum nicht gesichert. Er legte ihnen dann folgendes Gleichnis vor. Einem reichen Manne hatten seine Felder eine ergiebige Ernte gebracht. Da überlegte er bei sich folgendermaßen: Was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, meine Ernte unterzubringen. Dann sagte er: So will ich's machen. Ich will meine Scheunen abreißen und größere bauen und dort meinen gesamten Ernteertrag und meine Güter unterbringen. Und will dann zu meiner Seele sagen: Liebe Seele, du hast nun einen reichen Vorrat auf viele Jahre daliegen. Gönne dir also Ruhe, iss und trink und lass dir's wohl sein. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann das gehören, was du aufgespeichert hast? So geht es jedem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich für Gott ist. Ihr Lieben, es gibt Texte, den würde man am liebsten ausweichen. Habsucht, Habgier, Genuss, den Cent bekneifen. Also, es gibt sicher schönere Themen. Es geht ja nicht nur um diesen speziellen Mann, von dem der Herr Jesus erzählt, von diesem Reichen, von dem wir uns vielleicht hämisch abwenden. Wir mögen das nicht, dass jemand so sein Reichtum zur Schau stellt. Bei anderen nicht. Bei uns selbst würden wir sicher eine Ausnahme machen. Wir spüren, dass der Herr Jesus mit diesem Gleichnis uns als Menschen ganz allgemein einen unangenehmen Spiegel vorhält, dem wir lieber ausweichen möchten. Wer möchte schon gern als Tor bezeichnet werden oder als Narr, wie es in anderen Übersetzungen heißt, wenn er danach strebt, mit einem guten Polster auf dem Bankkonto und einer sicheren Anlage endlich ausgesorgt zu haben? Das als Torheit zu erkennen, da würden manche von uns vielleicht jetzt auch schlucken und sagen: Oh, wie würde der Jesus denn mich beurteilen und meinen Anspruch oder mein Streben nach Absicherung, nach Reichtum? Da sprechen unsere Märchen doch eine ganz andere Sprache. Wird uns da nicht in ihnen unverhoffter Reichtum als Inbegriff des Glücks vorgestellt? Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr jetzt mit Märchen sozialisiert worden seid als Kinder, aber wer von euch kennt das Märchen von Hänsel und Gretel? Oh doch, ja danke. Also wir sind noch in Deutschland, alles in Ordnung. Hänsel und Gretel, für die, die es noch nicht gehört haben, zwei verarmte Kinder, die ausgesetzt werden im Wald. Die Eltern haben kein Geld mehr. Wo landen sie? Bei einer Hexe. Die Hexe versucht, wenigstens einen von denen, diesmal diesen Hänsel, zu mästen und ihn dann zu verzehren. Aber die Gretel schafft es, die Hexe in den von ihr angefeuerten Backofen zu schieben. Sie sind sie los. Und dann kommt das Entscheidende. Sie füllen sich die Taschen mit Edelsteinen und Perlen und haben nicht nur für sich selber, sondern auch für die Eltern, also für die ganze Familie, bis ans Lebensende ausgesorgt. Ist das nicht toll? Oder Sterntaler, ein ganz süßes Mädchen muss es gewesen sein, Es erlebte die Not auch anderer, nicht nur die eigene. Und statt alles festzuhalten, was dieses Mädchen besaß, hat es eins nach dem anderen abgegeben. Und nachher das letzte Hemd und dann fielen die Golddukaten, die Taler vom Himmel und füllten ihren Schoß. Also ein verarmtes Mädchen auch, weil es eben sich den Armen gewidmet hat, von oben reich belohnt wurde, einen Ausgleich hatte. Also Reichtum als gerechter Ausgleich für zurückgesetzte, für gedemütigte, verkannte Menschen. Kann man gegen so eine Wendung des Schicksals irgendetwas haben? Aus tiefster Not erhoben zu höchstem Glück. Die Mittel allerdings, die sind in den Märchen ja oft genug sehr fragwürdig. Mit denen wollen wir vielleicht doch nichts zu tun haben. Wir müssen uns jetzt natürlich fragen, ist dieses Gleichnis Jesu dann ein Anti-Märchen? Eine Moralpredigt vielleicht sogar, die uns dieses Streben nach Glück ersticken will? Gott sei Dank, es ist kein Märchen, es ist auch kein Anti-Märchen, es ist auch keine Ermahnung, die uns die Freude am Leben verderben will, die uns vielleicht knechten will. Jesu Gleichnis stellt uns in eine dringende Wahrheit vor Augen, die uns vor einem fundamentalen Irrtum bewahren will. Es beginnt mit einer ernsten Warnung und endet mit dem Geheimnis eines unermesslichen Reichtums. Wir dürfen dann doch zugreifen. Und das ist mein Wunsch heute, dass wir das, was ihr dann vorstellt, ergreifen. Nein, mit beiden Händen. Ich möchte drei Punkte betrachten. Der erste, der Anlass des Gleichnisses. Also in welche eine Situation spricht der Herr Jesus hinein? Und das zweite, die Torheit des reichen Kornbauern. Wovor warnt der Herr Jesus uns nachdrücklich? Und das dritte und letzte, das Geheimnis wahren Reichtums. Was heißt es, reich bei Gott zu sein? Nun, wir fangen mit dem ersten an. Aus welchem Anlass erzählt der Herr Jesus dieses Gleichnis? Wir müssen zurückgreifen im selben Kapitel zum Vers 13. In diesem Vers 13 war einer aus der, oder wird uns geschildert, wie einer aus der Volksmenge auf den Herrn Jesus zugeht und ihn auffordert, wir lesen es, Meister, sage doch meinem Bruder, er solle die Erbschaft mit mir teilen. Und der Jesus lehnt das rundweg ab und antwortet, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschaftsteiler über euch bestellt? Ich bin dankbar, dass der Jesus nicht gesagt hat, der Mann ist, kann geholfen werden, ich mache so eine Anwaltskanzlei auf und ich stehe mich bestimmt nicht schlecht dabei. Und nein, er lehnt es rundweg ab. Er wusste nur zu genau, was das für eine heikle Angelegenheit ist, sich in Erbschaftsgeschichten einzumischen, sich damit zu befassen. Vielleicht kann manch einer von uns das bestätigen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Da geraten Familien oft in großen Streit. Sein, also Jesu Auftrag von Gott ist es eben nicht, sich in diese Auseinandersetzungen zwischen mein und dein einzugreifen, genauso wenig wie er sich in die Belange von Politik und diesen Machtstreben der Staaten, der Politiker in die Machtkämpfe einzumischen. Er ist gekommen, ich möchte es mal vielleicht mit einem Wort sagen, vielleicht fällt dir etwas anderes ein, aber mir kam das, er ist gekommen, auf dass sie das Leben und volles Genüge haben. Leben in seinem ganzen Umfang, in seiner ganzen Fülle von Gott. Das ist ein Auftrag, dem hat er sein Leben zur Verfügung gestellt. der schließt den Tod mit ein. Das Leben und volles Genüge, Johannes 10, Vers 10. Da reicht die Schlichtung von Auseinandersetzungen zwischen Menschen niemals hin. Da kann man sich drin verlieren, aber das erfasst das eigentliche Problem doch gar nicht. Diese Riesenspannung zwischen dem Menschen und Gott, diese Trennung von Gott, kann man durch Erbschaftsstreiten nicht bewältigen. Dieser Urschaden muss bereinigt werden. Das, was uns von Gott trennt. Und so wird unser Jesus in dem Herzen dieses Hilfesuchenden gemerkt haben, was sein Herz eigentlich erfüllte. Ich möchte endlich zu dem kommen, mindestens so viel wie mein Bruder hat. Besser noch, ich kann ihn noch übervorteilen. Meistens geht es doch darum. Ja, der Jesus kommt gleich zur Sache. In Vers 15 steht es sehr eindringlich. Seht euch vor und hütet euch vor aller Habsucht. Denn wenn jemand auch Überfluss hat, so ist das Leben für ihn doch durch all sein Besitztum nicht gesichert. Also wenn ich darauf mein Vertrauen setze, werde ich früher oder später angeschmiert sein. Der Besitz, und sei er noch so groß, garantiert kein Leben. Langes Leben schon gar nicht und erst recht kein ewiges Leben. Im Gegenteil, er bringt große Gefahren mit sich, vor allem eben in meiner Beziehung zu Gott. Benedikt Peters hat einmal geschrieben, Reichtum ist vielleicht der subtilste Feind des Einfältigen, das verstehen wir heute nicht mehr, eine Falte, also ausschließlichen Vertrauens auf Gott. Ich lese das nochmal. Reichtum ist vielleicht der subtilste, versteckteste, gemeinste Feind des einfältigen Vertrauens auf Gott. Es ist mir im Wege. Ausgangspunkt dieses Gleichnisses zusammengefasst ist also die Gefahr der Habsucht. Wenn man das Griechische genau übersetzt, Pleonexia, das ist dieses mehr haben wollen. Mehr, mehr, mehr. Habgier. Mehr haben wollen. Habsucht. Habsucht, die zum Fallstrick wird. Und das wird nun durch den Herrn Jesus im Gleichnis sehr sinnbildlich uns vor Augen gestellt. Punkt 2, die Torheit des reichen Kornbauern. Ich lese nochmal den Vers 16 und den folgenden. Er legte ihnen dann folgendes Gleichnis vor. Einem reichen Manne hatten seine Felder eine ergiebige Ernte gebracht. Da überlegte er bei sich folgendermaßen, was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, meine Ernte unterzubringen. Ja, vordergründig. Wie muss es diesen Mann, offensichtlich Landwirt, erfreut haben, festzustellen, seine Aussaat hat einen reichen Ertrag gebracht. Ist doch klar, dass sein Herz voller Freude ist. Wir lesen allerdings nichts davon. Er sieht sich zwar in seinen Mühen belohnt, er braucht sich nun keine Sorgen mehr zu machen, dass er vielleicht dann doch noch durch ein Unwetter oder Schädlinge einen Teil wenigstens seiner Ernte verliert. Aber wie reagiert er? Dankt er Gott, der ihm diese Fülle geschenkt hat, der die Frucht hat gedeihen lassen und Verderben ferngehalten hat, die Sonne im rechten Maß hat scheinen lassen, den Regen in ausreichendem Maße und zur rechten Zeit? Er sieht sich als erstes in großer Verlegenheit. In großer Verlegenheit, Vers 17, was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, meine Ernte unterzubringen. Ich fürchte, das ist keine technische, keine ökonomische Frage oder funktionale Frage oder ähnliches. Ich fürchte, sein Herz ist besorgt, dass er von diesem Reichtum doch wieder ein Stück verliert, dass es irgendwie ihm abhanden kommt. Er will sein Leben, sein Wohlbefinden für immer möglichst absichern. Und dann plant er mit großer Genugtuung, ja mit Stolz in Vers 18, so will ich's machen. Ich will meine Scheunen abreißen und größere bauen und dort meinen gesamten Ernteertrag und meine Güter unterbringen und will dann zu meiner Seele sagen, ich finde es so nett, wie Menge das übersetzt, er hat das voll erfasst, dann zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast nun einen reichen Vorrat auf viele Jahre daliegen, gönn dir also Ruhe, iss und trink und lass dir's wohl sein. Ihr Lieben, das geht über eine vernunftgeführte, geleitete Planung weit hinaus. Das ist das Denken eines Menschen, der endlich an das Ziel seines Lebens gekommen zu sein meint, der es geschafft hat, der ausgesorgt hat. Ja, so kann man das sagen. Ausgesorgt. Für immer. Er braucht sich doch nicht mehr zu plagen. Er kann unbegrenzt genießen. Er war doch so tüchtig. Und jetzt hat er den Lohn dafür, für seine Tüchtigkeit. Und jetzt geht's ums Genießen. Ist doch logisch. Das und nichts anderes war offensichtlich sein mehr oder weniger heimlich gehegter Traum. Das war sein Sechser im Lotto oder sein, was gibt's da noch, Faber Glückslos oder Toto gewinnen oder ähnliches. Es gibt ja reichliche Angebote, nicht? Die einem dieses Glück versprechen. Er war ja schon reich. Wir lesen es in Vers 16. Aber nun war seine Sucht nach immer mehr gestillt. Erst einmal. Für einen Tag. Wir lesen es mit Schrecken. Ist uns aufgefallen, was der Mann oder wie der Mann um sein Ich kreist und sich stolz in den Mittelpunkt stellt, dieses Ich? Wie heißt es da? Überlegte er bei sich. Was soll ich tun? Ich habe keinen Raum. Meine Ernte. So will ich's machen. Ich will meine Scheunen erweitern, meinen Ernteertrag, meine Güter zu meiner Seele. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier, hat mal jemand gesagt. Und dann kokettiert er im Wohlgefallen seines blinden Triumphs mit seiner Seele. Liebe Seele, gönne dir Ruhe, iss und trink und lass dir's wohl sein. Und man meint, wie im Märchen, und sie lebten herrlich und in Freuden und so weiter. Welch ein verblendeter Mensch. Als der Jesus vor der Habsucht warnte im Vers 15, gebrauchte er das Wort auf der Hut sein. Behüte, hüte dich vor, hütet euch. Sich hüten heißt vor den verderblichen Angriffen eines tödlichen Feindes auf der Hut sein. Dieser Feind brachte den Reichen zu Fall, indem er nur für seine eigene Seele plante, für ein sorgloses, genusserfülltes Leben. Und dabei beging er die Torheit, sich von dem Gott, dem Geber aller Gaben, aller guten Gaben, zu lösen und seine Hoffnung auf das vergängliche Gut, auf die Gabe zu setzen, weg von dem Geber aller guten Gaben, allein zu den Gaben. Wie konnte er nur? Aber vorsichtig. Alle Dinge, denen man mit großem Begehren nachjagt, werden zu Götzen. Sie nehmen uns gefangen Sie verdrängen unsere Abhängigkeit von Gott, dem Geber unserer aller guten Gaben. Gott, der uns erfüllen möchte und seine Gaben uns schenken möchte. Aber Gott lässt sich nicht einfach zur Seite schieben. Seine Antwort folgt in Vers 20. Du Narr, noch in dieser Nacht fordert man dir deine Seele ab. Wem wird dann das gehören, das du aufgespeichert hast? Das ist ein erschreckender Vers, der nicht nur die Zuhörer damals zur Zeit Jesu getroffen haben muss und in dem Falle auch den reichen Kornbauern, sondern vielleicht auch uns heute Morgen trifft. Denn dieses Wort Narr, das ist also ein absoluter Ausdruck, der einem irgendwo gar keine Freiheit mehr zur Ausflucht oder zu einer Alternative bietet. Ja, ist es nicht töricht, für ein Leben des Wohlstands und des Genusses zu sorgen und zu ignorieren, dass man es nicht in der Hand hat, dass man es nicht bewahren kann? Kann ich ohne Nachdenken gegenüber der Ewigkeit und der doch Begrenztheit meines Lebens mein Interesse nur diesen irdischen, materiellen, den zeitlichen Dingen widmen? Noch einmal Benedikt Peters: Kann man sich gröber vertun, als den Urheber aller Dinge aus seinem Kalkül, aus seinem Planen und Denken zu streichen? Kann Bosheit, kann Sünde größer sein, als seinen Wohltäter zu verleugnen? Ich lese gerade zu Hause die Psalmen. Seit dem Tod meiner Frau war mir das ein Bedürfnis. Ich bin jedes Mal neu erschüttert, wie tief diese Gedanken sind und wie Gott uns da Dinge zum Lesen gibt, mit denen wir uns so wunderbar identifizieren können. Und da habe ich gestern gelesen im Psalm 90, lehre uns, das ist ja von Mose, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90, Vers 12. Und da gibt es, wie es ja modern ist, eben nicht zweierlei Meinungen oder mehrere oder viele Wahrheiten. Und jeder muss seine eigene Wahrheit haben, wie es so schön heute heißt. Wir jonglieren mit diesen Dingen, bis wir gezwungen sind, auch in der Politik, also will ich mich nicht darauf einlassen, in der Politik festzustellen, dass wir gezwungen sind, gewisse vernünftige Dinge zu tun. Und wir sind dann dankbar, dass jemand aufsteht und die Dinge nicht nur in Worte fasst, sondern vielleicht sogar zur Tat schreitet. Da hört dieses Jonglieren mit diesen Wahrheiten und Meinungen auf. Wer sich über die Wahrheit Gottes, also sein geoffenbartes Heil und unsere Abhängigkeit von ihm hinwegsetzt, der handelt nicht nur grob fahrlässig, er ist ein Tor. Das hört sich sehr hart an, das sind wir nicht gewohnt. Wir wollen gerne noch so ein bisschen noch die Wahrheit und die kleinen Freiheiten, die wir haben, noch ein bisschen auskosten und wehren uns dagegen. Der Jesus ist da geradlinig. Er nennt diese Haltung Torheit. Und ein Tor kann nichts Besseres ins Auge fassen, dass er schleunigst aus seiner Torheit erwacht, umkehrt, am besten umkehrt zu Gott. Ich habe darüber nachgedacht. Mir kam der Gedanke, wenn der Jesus dieses Wort Tor nicht als Schimpfwort gebraucht hat, mit Sicherheit nicht, oder dass er sich da verächtlich damit von der Haltung dieses reichen Kornbauern abgewandt hat, mit Sicherheit nicht. Aber er will uns wahrscheinlich mit diesem drastischen Ausspruch ansprechen, eine falsche Einstellung ansprechen, die eigentlich, und da steckt in dieser Aussage Tor drin, die eigentlich unmissverständlich ist. Da gibt es kein Ausweichen. Es ist unmissverständlich klar. Es ist absolut eindeutig. Und da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn jemand sagt, das ist reiner, das ist Torheit. Da muss man zwar schlucken, aber man ahnt, dass man ganz schnell seine Haltung korrigieren muss. Und wenn der Jesus das sagt, dann ganz gewiss. Und dann habe ich natürlich weitergedacht. Wenn etwas so offensichtlich falsch ist, dann muss es entsprechend etwas geben, was offensichtlich die einzige oder die richtige Alternative ist. Dann muss es etwas geben, was uns davor befreit, dass wir in diese Torheit hineingeraten, was uns auf die richtige Seite bringt. Was auf der Hand liegt, aber ehe du jetzt denkst, dass ich dir Ratschläge gebe, wie du dein Geld richtig anlegst, gewinnbringend irgendwo und den Fallstricken der Wahrheit entrinnst, möchte ich unser Augenmerk auf die Schlussbemerkung des Herrn Jesus in Vers 21 lenken. Da steht etwas Kostbares, das man nicht überlesen darf. So geht es jedem, der für sich selbst Schätze sammelt, hier ist kein Punkt, und nicht reich ist bei Gott. Und auf diesen Punkt habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Das ist es, habe ich gedacht. Da sind wir beim dritten Punkt, das Geheimnis wahren Reichtums. Es geht doch um diesen Gegensatz. Sammle ich für mich Schätze und versuche irgendwie, die festzuhalten und zu vermehren und mich abzusichern und mir wohl zu tun und wenigstens hier auf der Erde in diesem kurzen Leben Freude und Genugtuung zu verschaffen. Oder, was ist die Alternative, bin ich reich bei Gott? Und jetzt hast du vielleicht in deiner Bibel gelesen und hast gesagt, bei mir steht das irgendwie ganz anders. Es gibt, also jede Übersetzung hat das irgendwie anders. Da steht bei Luther reich in Gott. Die Schlachter reich für Gott. Die Elberfelder reich in Bezug auf Gott. Hans-Herbert Janssen zu Gott hin. Menge bei Gott. Wir wollen uns da nicht verwirren lassen. Es geht eigentlich immer um das Gleiche. Wichtig ist, dass wir, und da muss ich jetzt, oder spreche ich jetzt natürlich die wiedergeborenen Christen an, sicherlich die Mehrheit in diesem Raum, niemals dürfen wir in Bezug auf unser Reichsein bei Gott unsicher sein. Da geht es nicht um die Art der Übersetzung, sondern die Frage, bin ich reich bei Gott, in Gott, in Bezug auf Gott oder wie auch immer? Was heißt das? Die Seele kann nicht auf der Grundlage von Getreide leben. Und was heißt es, reich bei Gott zu sein? Und jetzt müssten uns eigentlich die Bibelstellen aufleuchten wie Scheinwerfer, die das in wunderbarer Weise belegen und über die wir nicht einfach hinwegschauen können. Da darf uns nichts davon abhalten. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was würdest du jetzt vielleicht denken? Reich bei Gott. Ihr kennt sicher im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. 2. Korinther 8, Vers 9, diesen wunderbaren Vers. Ach, da sehen wir in das Herz von Paulus hinein, was ihm so wichtig war, was er als Herzensanliegen weitergeben wollte und einbetonieren wollte in den Herzen der Gläubigen. Denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, und jetzt hört zu, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Dazu ist er gekommen, hat sich erniedrigt, damit wir durch seine Armut reich werden. Wie weit reicht das? Er tat es für uns durch seine Gnade. Wie viele Buchstaben, Kinder, hat das Wort Gnade? Ich höre schon. 5? Einverstanden? Wie lange werden wir brauchen, um diese 5 Buchstaben auszubuchstabieren? Gnade. Bis an unser Lebensende. Geht es euch auch so, dass ihr das immer wieder neu entdeckt? Das ist doch Gnade. Ich muss nicht jetzt mich wie Münchhausen am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das hat noch nie funktioniert. Ich habe es geschenkt. Gnade ist unverdiente Gunst Gottes. Ein Geschenk. Wehe, du liegst zu dem großartigen Geschenk in Juwelen oder vielleicht sind es auch nur Blumen oder was, zu einem Geschenk noch 10 Cent dem Schenker tust es ihm in die Tasche, sagst, ich möchte ein bisschen was dazu beitragen. Wehe. Geschenkt ist geschenkt. Ich muss es wissen, dass ich unverdient durch ihn, Christus, reich gemacht bin. Und jetzt leuchtet als nächstes, was leuchtet denn jetzt auf? Vielleicht dieses. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch... Bitte? Alles? Nicht nur? Alles? Halleluja. Alles schenken. Das ist eine Suggestivfrage. Das ist doch wohl klar. In ihm habt ihr alles. Da gibt es gar keine Einschränkung. Römer 8, Vers 32. Also fehlt etwas an dem Geschenk oder müssen oder können wir es uns verdienen? Wir kommen nachher noch auf Epheser 2, Vers 8. Aber vorher noch ein Vers. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wow, Erben, hört sich gut an. Ohne Einschränkung, beschenkt, du musstest nichts dazu beitragen. Römer 8, Vers 17. Und sogar unser Leib wird bei der Entrückung umgewandelt zur Gleichgestalt mit seinem Herrlichkeitsleib, in dem wir dann die ganze Ewigkeit verbringen. Nicht wie die liebe Seele, von der wir vorhin gehört haben, in einem vergänglichen Körper vielleicht ein paar Jahre, vielleicht auch nur einen Tag noch. Denn in ihm, jetzt sind wir in Kolosser 2, Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt alles völlig in ihm. Jedes Wort kann man nur betonen und sagen, welch eine Gnade. Ihr habt alles völlig in ihm. Ihr habt schon jetzt die ganze Fülle. Mehr gibt es nicht und wird es nie geben. Warum hat Abraham die Gabe von dem König von Sodom abgelehnt? Abraham war überfallen worden, das Land war überfallen worden von Räubern. Abraham war denen nachgejagt und hatte die Beute zurückgeholt. Und die Leute, die damit gefangen genommen worden waren, auch. Und der König von Sodom wollte ihn dann mit einem Teil der Beute beschenken. Und Abraham sagt, nein. Nicht ein Schnürsenkel will ich haben, auf dass du nicht sagest, ich habe, also ich, der König von Sodom, habe Abraham reich gemacht. Wie konnte er sowas sagen? Er wusste, ich bin reich bei Gott. Ich habe alles. Dabei hatte er noch nicht mal einen Sohn. Aber er wusste, dieser Gott ist treu. Wenn er etwas ausspricht, er schenkt es, er gibt es und ich brauche noch nicht mal was dazu zu tun. Ich brauche ihm nur zu vertrauen. eine vorbildliche Glaubenshaltung von Abraham. Und das war das Herzensanliegen von Paulus. Und es ist auch mein Herzensanliegen heute Morgen. Das brachte Paulus in diesem Gebet in Epheser 1, Vers 17 und 18 zum Ausdruck. Ich lese es nur ausdrucksweise. Epheser 1, 17 und 18. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Das ist alles andere als ein Appell, und jetzt gib dir Mühe. Du weißt, der Jesus hat deine Sünden getilgt am Kreuz. Und jetzt bist du verantwortlich, dass du dich würdig erweist, und jetzt musst du allen Eifer aufwenden. Das ist völlig was anderes, was hier steht. Gott will uns durch seinen Geist erkennen lassen. Dieser Geist ist wichtig. Es kommt nicht aus mir. Mich drängt es, lieber ein bisschen Geld doch zur Seite zu nehmen und darüber zu wachen, dass es nicht einfach verschwindet. Komisch, das Geld hat oft Füße, aber das reicht nicht. Er will uns durch seinen Geist erkennen lassen. Er muss es offenbaren, was wir durch seine Berufung an Reichtümern seiner Herrlichkeit als Geschenk erhalten haben. Und das sollen wir, wie es hier in diesem Text steht, das sollen wir wissen. Letzte Gewissheit, ich weiß, womit ich beschenkt bin, dass ich reich bin bei Gott. Und nun Epheser 2, Vers 8, ein wichtiger Teil, der uns auch klar sein muss. Und das nicht aus euch, nicht mein Verdienst. Nein, Gottes Geschenk ist es, nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Niemand soll sich rühmen, nur einer soll gerühmt werden, Gott selbst. Und das ist gut so. Wie schön, dass Gott uns diesen Weg weist. Verstehen wir jetzt, warum der Jesus diesen reichen Kornbauern als Toren bezeichnet hat, als Narr, der von sich selbst ausging, was für ihn wünschenswert ist, was ihn bereicherte, ist, was ihm Sicherheit geben sollte. Im Vergleich zu dem, was wir gehört haben, eben auch in diesen Bibelversen, ist das absolut töricht, erschütternd. Leben hat es ihm nicht gegeben. Und das, diese Torheit, diese Einstellung, ich hoffe es, dass niemand das einmal von mir sagen wird, wenn mein Leben vielleicht auch einmal zu Ende sein wird, vielleicht sehr bald, das kann sehr plötzlich geschehen, ein törichter Mensch. Da hat er so viel Geld auf dem Konto, statt es weiterzugeben, dass das Geld arbeitet. Wir wollen das Geschenk dieses unermesslichen ewigen Reichtums in Christus erkennen. Wir wollen es nehmen und in dem Wissen stehen und diesem Gott aller Gnaden uns von Herzen dankbar erweisen, wenn daraus dann auch gute Werke fließen. Der Besitz sichert uns, dieser Besitz, reich sein bei Gott, sichert uns ewiges Leben. Wir wollen doch keine Toren sein und Gottes Liebesgabe verachten. Mein Wunsch zuerst für mich, aber auch für euch alle. Ihr merkt, mein Herz hat mich bewegt, euch Dinge weiterzugeben, die mir sehr wichtig geworden sind. Das Gleichnis ist ja nur der Anstoß, uns zum Nachdenken zu bewegen, worum es Gott geht, was mir wichtig sein soll und was ich zur Seite legen darf. Der Jesus weiß um meine Belange. Er weiß, was ich brauche. Ich sage dem Herrn oft, Herr, mach du. Und ich erlebe ihn dabei auch dann. Und ich will mir keine Sorgen machen und dieser Torheit entrinnen. Ich möchte euch eine kleine Hausaufgabe geben. Hier sind ja so viele Lehrer unter uns. Ich selber musste auch mal so eine Zeit lang diese Rolle spielen. Wenn ihr weiterlest, werdet ihr merken, in diesem Kapitel 12, wie Gott uns lockt und vor Augen stellt, was er uns sein will, worauf wir uns verlassen können. Ich habe unterwegs die Kraniche auf den Feldern beobachtet. Es war so wenig Verkehr, dass ich das ohne weiteres machen konnte. Und zum Teil flogen sie über mich hin. Ich gebe euch einen Tipp, um diesen herrlichen Gott auf diesem Wege auch in seinem ganzen Reichtum kennenzulernen. Fahrt einmal Richtung Hamburg, Abfahrt Schesel. Wenn ihr dort euch nach Tiste orientiert und zum Tister Bauernmoor oder zum Ekelmoor, sind zwei Namen, Tiste Hauptstraße 64 ist, glaube ich, ist, glaube ich, die Adresse. Da fährt so eine kleine Bahn, ist aber ein braunes Schild, was da hinweist. Fahrt einmal hin. Ich war am Donnerstag mit meinem Sohn, letzten Donnerstag dort. Kurz nach 4:30, 7 Minuten nach 4:30, kamen die ersten Züge, aber nicht Kleinbahn, Kraniche. Der ganze Himmel war auf einmal voller Kraniche. Alle aus allen Richtungen kamen in dieses Moor geflogen und suchten dort lange, haben geguckt, wo sitzt er, also ich meine jetzt der Seeadler, und sind hin und her geflogen, bis sie dann landeten. Die ganze Luft war erfüllt mit dem Trompetenruf, diesem Glücksruf der Kraniche. Und da bleibt das Herz nicht unbeteiligt. Diesen Gott, der so reich ist, so herrlich ist, erlebt ihn auch auf diesem Wege. Aber wichtiger ist noch, reich sein in Gott, was hat er uns in Christus anvertraut? Ich habe übrigens doch noch was mitgebracht, was mir, meine Schwester wird das kennen, und der Dirk. Wer nachher mal vielleicht von den Jüngeren gucken will, die Älteren dürfen das auch, ich habe hier so einen kleinen Gegenstand. Dürft ihr mal reingucken. Die Herrlichkeit Gottes. En miniature. Was er geschaffen hat. Damit wir uns sehnen nach ihm. Und seine Fülle erkennen. Aber nicht abständig. Sondern hingehen und nehmen. Das wünsche ich euch. Diese Freude an unserem wunderbaren Gott.